HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Er ist Arzt und Psychotherapeut und ein politisch engagierter Mensch, Michael Wilk aus Wiesbaden. In den vergangenen Jahren war er immer wieder als Notfallmediziner in Nordsyrien, um Kriegsopfern zu helfen. Sein letzter Einsatz führte ihn in die ehemalige IS-Hochburg Raqqa, kurz bevor die Stadt von der Terrormiliz befreit wurde. Inmitten von heftigen Gefechten und oft unter Lebensgefahr hat der Wiesbadener Arzt dort versucht, Patienten zu versorgen und Helfer medizinisch auszubilden. Warum er das tut und was er dabei erlebt hat, darüber spreche ich jetzt mit Michael Wilk in HR Info, das Interview. Herr Wilk, wir haben uns zum Interview bei Ihnen zu Hause getroffen in Wiesbaden. Sie leben in einer sehr schönen Altbauwohnung. Wir sind ganz oben hier unterm Dach. Man hat einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie rausgucken und dieses Panorama von Wiesbaden sehen und eigentlich vielleicht im Hintergrund ganz andere Bilder gerade noch im Kopf haben von Ihrem letzten Besuch in Raqqa? Was löst das für Gefühle bei Ihnen aus?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz unproblematisch, weil es ist schon eine Kultur- oder Situationskonfrontation, wenn man aus einer völlig zerstörten Stadt zurückkommt. Raqqa ist zu 80% völlig zerstört und besteht aus Ruinen und auch im Umland ist es zum Teil nicht viel besser. Und dann kommt man in so eine wohlgeordnete Situation wie Wiesbaden. Das ist schon eine Sache, aber ich mache das öfter und ich bin inzwischen fast daran gewöhnt, in diese Konfrontation wieder reinzugehen.
Wenn Sie jetzt zurückdenken an die 3 Wochen Raqqa, welche Bilder gehen Ihnen durch den Kopf?
Ja, es gehen einem schon Bilder durch den Kopf. Bestimmte Eindrücke vergisst man auch nicht oder fressen sich ein, graben sich ein. Zum Beispiel eines Morgens, als ein Militärtransporter uns eine Mutter mit ihren 3 toten Kindern vor die Tür gelegt hat. Das sind Sachen, die möchte man nicht sehen und die fressen sich natürlich in Bewusstsein ein, und zwar sehr tief. Und ich glaube, es ist ein großer Vorteil. Ich bin seit 30 Jahren auch Notarzt, auch leitender Notarzt hier in Wiesbaden. Das heißt, ich habe in dieser Beziehung glücklicherweise schon so viel gesehen, dass man, glaube ich, ein gewisses Training entwickelt hat, mit schrecklichen Bildern umzugehen und das entsprechend zu verarbeiten.
Der letzte Einsatz jetzt in Raqqa war ja kurz bevor die Stadt vom IS befreit werden konnte. Das war, soweit ich weiß, Ihr 6. Einsatz in diesem Kriegsgebiet in Nordsyrien. Sie waren unter anderem ja dort, um nicht nur Verletzte zu behandeln, sondern auch um Helfer zu schulen, auszubilden. Wie muss man sich das vorstellen? Was gibt es da überhaupt? Medikamente, gibt es Behandlungsräume, gibt es Ausrüstung?
Also wenn wir von Syrien reden, dann gibt es ja verschiedene Landesteile. Also ein großer Staat. Und ich bewege mich die ganze Zeit oder die ganzen letzten Male im nordsyrischen, vor allem kurdisch bewohnten Gebiet, im sogenannten Gebiet, was sich Rojava nennt, was sich jetzt Demokratische Föderation Nordsyrien auch bezeichnet.
Westkurdistan ist auch so eine Bezeichnung.
Westkurdistan ist auch eine Bezeichnung. Es ist so, dass im nördlichen Teil, also in dem Stammland sozusagen von Rojava, hat sich die Lage relativ beruhigt. Das heißt, wir haben dort Städte, die befinden sich, um mal ein paar Namen zu nennen, Kobane, Serekanje oder auch Kamischlo, die befinden sich wieder im Aufbau. Da werden Strukturen wieder aufgebaut. Das heißt, die Verhältnisse sind dort relativ stabil im Vergleich zu den Kampfzonen im Süden, wo es sich dann eher um arabische Stammlandgebiete handelt. Also um jetzt mal den Namen zu nennen, Raqqa oder auch Deir ez-Zor, das ist eine Stadt weiter östlich gelegen, die vor kurzem noch umkämpft war. Also eher arabisch geprägte Regionen. Da sieht es völlig anders aus. Also wir haben im Norden, in den eher kurdisch bewohnten Gebieten, Verhältnisse, wo zum Beispiel die Krankenhäuser wieder aufgebaut wurden oder im Aufbau begriffen sind, wo eine Infrastruktur wieder rekonstruiert wird. Das unterscheidet sich diametral von einer völlig zerstörten Stadt wie Raqqa. Und zum damaligen Zeitpunkt, ich bin ja Ende September, Anfang Oktober zurückgekehrt, war Raqqa kurz vor dem Fall. Das heißt, der IS hatte sich festgesetzt im Stadtzentrum.
Da gab es ja noch ganz heftige
Gefechte. Es gab heftige Auseinandersetzungen. Es gab permanente Bombardierungen durch die US-amerikanische Luftwaffe. Es gab heftige Auseinandersetzungen am Boden. Das heißt, es gab jeden Tag Verletzte, jeden Tag Schwerverletzte. Ein Riesenproblem sind auch die Verminungen. Der IS, also der Islamische Staat, hat eine Teil der Hauptstrategie besteht darin, ganze Gebiete, ganze Straßenzüge, ganze Häuserzeilen zu verminen. Das heißt, er versteckt Granaten, also hochexplosive Bomben, die bei geringster Berührung explodieren, versteckt an allen möglichen Orten, sehr perfide zum Teil.
Was für Fälle haben Sie auf den Tisch bekommen? Also falls es überhaupt irgendwie OP-Tische gab?
Ja, unser Job bestand oder besteht vor allem darin, wenn ich sage, Herr Vasor, kurdischer Roter Halbmond, hatte dort im Westen und im Osten Rakkas zwei Versorgungspunkte etabliert. Das heißt, wir hatten ein Behelfs-OP, wir hatten im Grunde genommen ein Ambulatorium in zwei verschiedenen Häusern eingerichtet. Eins im Westen, eins im Osten, wo man sich vorstellen muss, das liegt 3 Stunden voneinander entfernt. Das heißt, wenn wir im Westen waren und wollten in den Osten, weil dort irgendwas benötigt wurde, mussten wir 3 Stunden um den IS drumherum fahren, weil wir ja nicht durch die Stadt fahren konnten. Das heißt, ein Problem ist nicht nur die einfache Logistik der eingerichteten Versorgungsambulanzpunkte, sondern sind auch Wegstrecken, sind die Verhältnisse der Straßen. Liegt man unter Beschuss, riskiert man von Snipern beschossen zu werden, also von Scharfschützen. Das heißt, man muss Abstand halten. Man kann eine medizinische Versorgung nicht unter Feuer des Gegners machen. Das geht nicht.
Ja? Das heißt, Sie haben sich da regelmäßig in Lebensgefahr auch begeben.
Ja, so würde ich das nicht benennen. Also der Aufenthalt ist durchaus gefährlich, aber man ist nicht permanent in Lebensgefahr. Sie sind ja nicht direkt an der Front, sondern man hat einen Sicherheitsabstand. Aber es gibt natürlich Situationen, da muss man an die Front, es werden Verletzte dort geholt. Direkt aus den Kampfzonen bemühen sich die kämpfenden Einheiten, also auf der Seite der Gegner des IS sind es ja die SDF, die syrischen demokratischen Forces, wie die Abkürzung bezeichnet, vor allem die kurdischen Einheiten, die kurdischen Frauen und Männer, die dort kämpfen. Die bemühen dort, die verletzten Menschen rauszuholen, teilweise mit gepanzerten Fahrzeugen, teilweise improvisiert. Dann werden die an die Ambulanzwagen vom Roten Halbmond übergeben und werden dann in diese Versorgung gebracht,
ja. Wo Sie auch
wo wir gearbeitet haben. Und teilweise waren wir auch direkt hinter der Front, aber das ist eher sekundär.
Mussten Sie auch verletzte IS-Kämpfer behandeln? Gehört das sozusagen auch zu den normalen Alltäglichkeiten?
Ja, natürlich werden die versorgt. Wir sind Ärzte.
Auch wie geht es Ihnen dabei? Also
auch der kurdische Rote Halbmond ist da ganz neutral. Die haben auch entsprechende Vereinbarungen unterschrieben, humanitäre Akte weltweit anerkannt. Sagt der kurdische Rote Halbmond, und verletzte Menschen sind verletzte Menschen, sind verletzte Menschen. Also werden sie versorgt. Unabhängig, wo sie herkommen, welche Religion sie haben, welche Herkunft sie haben, das ist eine ganz normale Selbstverständlichkeit. Für mich als Arzt sowieso. Wenn jemand mir gebracht wird und ist hilfsbedürftig, wird er oder sie versorgt. Das ist überhaupt keine Diskussion und macht auch gar keinen Widerspruch. Aber es leben ja dort ganz normale Menschen mit dem ganz normalen Querschnitt an internistischen oder auch chirurgischen Gebrechen. Wir hatten zum Beispiel eine ganze Menge Verkehrsunfälle zu versorgen. Das heißt, wir haben lebensbedrohliche Situationen nicht nur auf der militärischen Auseinandersetzungsebene, sondern halt auch in Bezug auf ganz normale internistische Erkrankungen. Das ist zum Beispiel auch ein Anliegen von mir, die momentane mediale Widerspiegelung der Situation. Die ist immer so ein bisschen flapsig, sehr oberflächlich an vielen Orten, heißt es, Mosul ist gefallen, was ja im Irak liegt. Raqqa ist jetzt gefallen, der Daesh, also der IS, ist besiegt, was so nicht stimmt. Es wird weiter gekämpft. Es ist noch ein relativ großes Gebiet unter Herrschaft des IS. Aber die Auseinandersetzungen, die Problematiken, ob das jetzt vermiente Wohnungen sind, ob das eine prekäre Versorgungssituation sind in Bezug auf ganz normale Erkrankungen, die besteht ja weiter fort. Es wird medial gerne momentan so ein bisschen der Eindruck vermittelt, der Daesh ist besiegt, also der ist besiegt. Die Leute könnten ja wieder zurückkehren, alle Leute, die mit guten Gründen auch geflohen sind. Es ist ja jetzt alles, das Problem wäre erledigt, mitnichten.
Herr Wilks, Sie haben mehrfach schon die Organisation Kurdischer Roter Halbmond angesprochen, mit denen Sie ja vor Ort auch zusammengearbeitet haben. Nun ist diese Organisation ja nicht unumstritten. Ihr wird eine gewisse ideologische Nähe zur PKK nachgesagt und die wird als Terrororganisation eingestuft. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie guten Gewissens mit denen zusammengearbeitet?
Ich habe da überhaupt keine Probleme. Also ich habe eine sehr differenzierte konkrete Meinung auch zur PKK. Und man muss einfach sagen, es geht schon um verschiedene Geschichten. Also wenn man das realistisch betrachtet, ist die juristische Betrachtungsweise der Bundesregierung natürlich auch, findet unter ganz bestimmten Prämissen statt, erlaube ich mir mal zu sagen. Da gibt es doch eine gewisse Verpflichtung gegenüber den Anliegen des türkischen Staates und dem Präsidenten Erdogan. Ich will mich auch nicht zum Fürsprecher für die PKK machen. Also bin ich nicht und habe ich auch nicht vor. Aber es wäre dringend an der Zeit, einfach, sagen wir mal, eine Neubewertung wäre politisch dringend vonnöten. Aber es wäre auch gelogen, wenn man sagen würde, es gäbe keinen Einfluss der kurdischen Arbeiterpartei im nordsyrischen Gebiet. Sie finden natürlich viele öffentliche Gebäude, sie finden Krankenhäuser, sie finden selbst Frauenzentrum. Da hängt Apo Öcalan, also die Führungspersönlichkeit der PKK, hängt an der Wand.
Also ist das doch ziemlich offensichtlich.
Wird verehrt, na selbstverständlich, es ist so. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass sich dort eine Organisation, die in der Vergangenheit autoritär und mit drastischen Maßnahmen agiert hat, gewandelt hat zu einem Bündnispartner, der momentan die Westmächte dort gegen den IS vorgehen, der am Boden sind die einzig verlässlichen Kämpfer und Kämpferinnen, die kurdischen Einheiten. Das ist der eine Fakt. Und auf der anderen Seite gesellschaftliche Veränderungen dort im Gange sind, die wirklich zu Fug und Recht als emanzipativ zu bezeichnen sind.
Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, Stichwort Neubewertung der PKK. Es gab Ende Oktober eine Anfrage des ARD-Magazins Panorama an das Bundesinnenministerium, ob Deutschland die PKK neu bewertet angesichts eben der Bündnispolitik der USA mit den Kurden in Syrien. Und da kam als Auskunft, nein, es gibt keine Neubewertung. Das Bundesinnenministerium sagt, es handelt sich bei der PKK um eine terroristische Vereinigung im Ausland.
Ja, das ist so. Das habe ich auch verfolgt mit großem Interesse. Was die Auseinandersetzung gegen den IS anbelangt, kann man nicht drum herum reden, dass die kurdischen Männer und Frauen, die da unten die Köpfe hinhalten und zerschossen werden, also da ihr Leben lassen, und junge Menschen für ihr Leben, ich habe viele Leute gesehen, die haben Schüsse in den Rücken gekriegt, die sind für den Rest des Lebens gelähmt. Diese Leute sind es allemal wert, dass man respektvoll mit ihnen umgeht, weil sie den Kopf hinhalten.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich in Syrien als Arzt engagiert haben? Was war der Auslöser dafür?
Ich habe 2014, wie wahrscheinlich hier Millionen Menschen auch im Fernsehen und in den Medien wahrgenommen, diese barbarische Auseinandersetzung um die kurdische Stadt Kobane, die fast vollständig erobert worden war damals vom IS und was in höchstem Maße für mich bewegend war. Dazu kommt, dass manche meiner besten Freunde sind kurdischer Herkunft und ich lebe mit denen zusammen hier auch in einem Haus. Das schafft eine gewisse Nähe, auch wenn ich mich über Jahre hinweg nicht über das normale solidarische Maß hinaus verhalten habe. Ich habe damals die Entscheidung treffen müssen, gucke ich weiter Fernsehen und halte mich distanziert in der Rolle des Betrachters oder bringe ich meine Fähigkeiten als Notarzt oder als Psychotherapeut da unten ein, und ich habe mich entschlossen vorzufühlen und war 2014 das erste Mal da und bin sehr warmherzig empfangen worden. Und das führte eigentlich dazu, dass ich ein halbes Jahr später dann im Krankenhaus gearbeitet habe da unten. Und die Bindungen sind enger geworden. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, also es gibt Freundschaften und die Freunde lässt man nicht im Stich.
Sie sind gerade sehr bewegt.
Ja.
An was denken Sie?
Ach, wissen Sie, man sitzt hier eigentlich mit dem Hintern im Warmen und in Sicherheit. Und da unten ist eigentlich die Hölle los. Und es ist schon so, dass es jetzt gerade frisch nach meiner Rückkehr mir teilweise schwerfällt, hier zu sitzen. Und wenn Sie natürlich dann auch wissen, dass die Leute, mit denen Sie befreundet sind, diese Arbeit jetzt in diesem Moment da weitermachen, das geht mir schon unter die Haut.
HR-Info, das Interview mit Michael Wilk, Arzt, Psychotherapeut und Notfallmediziner. Sie sind aber auch immer ein sehr politischer Mensch gewesen, haben sich zum Beispiel früher in der Anti-Atomkraft-Bewegung engagiert und gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens gekämpft. Wie hat das eigentlich angefangen mit Ihrem politischen Engagement? Gab es da ein Aha-Erlebnis, das Sie politisiert hat?
Gab es durchaus. Also ich hatte einen Lehrer, der hat uns gefragt, ob wir Lust hätten, uns um Kinder in einer Obdachlosensiedlung zu kümmern.
Wie alt waren Sie da?
15. Und wir waren mit einer Schülergruppe damals in dieser Obdachlosensiedlung und haben uns um jüngere Kinder gekümmert. Da, so fing das an. Ja. Die zweite Ebene, die natürlich in meiner Biografie eine enorme Rolle spielt, ist meine familiäre Geschichte, wo sich ziemlich gruselige sagen wir mal, verschiedene Variationen des Umgangs mit der deutschen Geschichte niederschlagen. So ist mein leiblicher Großvater von den Nazis umgebracht worden. Die ältere Generation war eher, sagen wir mal, wie viele Millionen Menschen massiv involviert in das faschistische Regime in Deutschland, sodass ich auch darin eine Verpflichtung sehe, nicht im Sinne einer Schuld, ja, sehr absurd, ja, mit meinem Jahrgang, aber eine starke Verpflichtung sehe, 56er Jahrgang, eine ganz starke Verpflichtung immer gesehen habe und gespürt habe, mich gesellschaftlich zu engagieren und zum Beispiel ein Anliegen von mir ist, ich sage ja, ich komme aus der anarchistischen Ecke, was nicht Chaos und Durcheinander bedeutet, sondern möglichst Ordnung ohne Herrschaft, um das mal so zu benennen. Also eine möglichst flache Hierarchie und herrschaftsfreie Gesellschaftsform anzustreben. Ich bin großer Anhänger von emanzipativen Bewegungen. Und wenn ich aus der Ökologiebewegung komme, dann habe ich da immer eine Verknüpfung gesehen, die Welt vor einer Vergiftung durch die Menschheit zu bewahren und gleichzeitig einen vernünftigen Umgang von Menschen untereinander zu forcieren. Das ist mein Anliegen.
Es gab zwei Vorfälle in Ihrer Biografie, die sind mir aufgefallen. Als junger Mann haben Sie zwei Vorfälle erlebt, wo ja eine Eskalation der Gewalt zum Tod auch geführt hat. Das war 1985 bei einer Anti-NPD-Demo in Frankfurt. Da wurde ein Demonstrant von einem Wasserwerfer überrollt, der ist quasi ihnen unter den Händen weggestorben. Sie waren da, haben erste Hilfe geleistet und dann gleich zwei Jahre später die beiden Polizisten im Flossheimer Wald, genau, das ist jetzt auch 30 Jahre her.
Ja, ich war bei beiden Demonstrationen dabei und involviert. Günter Saré, der ist vom Wasserwerfer überrollt worden, die Verhältnisse sind nie geklärt worden, die Fahrer des Wasserwerfers, die Polizisten sind ja freigesprochen worden, weil man nichts beweisen konnte. Das war das eine gruselige Erlebnis und genauso fatal, ja, waren die Schüsse an der Startbahn West, wo zwei Polizisten ihr Leben lassen mussten, die umgebracht wurden, was natürlich keine Form der politischen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik sein kann, wo man mit Schusswaffen aufeinander losgeht in Verhältnissen, die ja, wir sind nicht im Krieg, auch wenn manche Leute das vielleicht meinen, halte ich diese Sachen hier für völlig obsolet und für falsch. Und das ist keine Art und Weise, also eine Entmenschlichung, das darf niemals sein.
Wie hat Sie das denn damals geprägt? Sie haben trotzdem weitergemacht.
Das ist wohl wahr. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich einschüchtern lassen. Also es ist mir schon auch in meiner beruflichen Karriere immer wieder passiert, dass man versucht hat, mich einzuschüchtern, weil ich politisch nicht, sagen wir mal, eine Position vertrete, die immer gern gesehen wird. Ja, also ich betrachte mich nicht als jemand, der verblendet durch die Gegend läuft, sondern ich behaupte von mir immer eine differenzierte Wahrnehmung zu haben und auch die nicht hinterm Berg zu halten. Aber man macht sich manchmal nicht gerade beliebter, wenn man in der Öffentlichkeit bestimmte Positionen vertritt. Und ich habe öfter erlebt, in der Vergangenheit mehr als jetzt, weil ich jetzt gut etabliert hier bin, dass man versucht hat, mich einzuschüchtern. Und das ist Gott sei Dank nie gelungen. Im Gegenteil, also ich glaube, man sollte sich nicht einschüchtern lassen oder sich nicht in Angst und Schrecken versetzen lassen. Also Angst ist kein guter Ratgeber. Vorsicht ja. Mhm. Vorsicht ja, auch wenn man mich fragt, ist es nicht gefährlich da unten in Kriegsgebieten? Ja, es ist gefährlich, aber wenn man angstbesetzt ist, sollte man da nicht hinfahren, weil das macht einen scheu und blind. Man sollte vorsichtig sein und respektvoll gegenüber den Gefahren. Und dasselbe ist auch hier. Also wenn einem hier Leute drohen oder einen einzuschüchtern versuchen, sollen sie machen, aber man sollte sich nicht einschüchtern lassen. Dann geht jede Zivilcourage verloren und das wäre fatal.
Also der Anarchist in Ihnen ist noch lebendig?
Ach, ich würde das jetzt nicht als typisch Alleinstellungsmerkmal von Anarchisten bezeichnen, sondern ich glaube, das ist eine Frage eines menschlichen Charakterzugs, dass man einfach versucht, mit dem Rückgrat und aufrecht durch die Gegend zu gehen. Das müssen ja nicht nur Anarchisten sein, das können, sagen wir jetzt mal, jeder vernünftig denkende, humanitär eingestellte Mensch sollte diese Haltung haben, dass man sagt, man weicht nicht vor Unrecht oder diktatorischen Verhältnissen oder vor unmenschlichen Vorgehensweisen oder anti-emanzipativen Bestrebungen zurück und lässt sich einschüchtern. Das ist ein Merkmal, das sollten wir doch alle haben.
Der Arzt, Psychotherapeut und Notfallmediziner Michael Wilk, heute zu Gast in HR Info das Interview. Sie sind ein Mensch mit vielen Facetten, als Autor auch tätig, als Autor von anarchistischen Büchern, immer wieder in den letzten Jahren unterwegs gewesen als Notfallmediziner in Syrien. Und zu diesem Facettenreichtum, den Sie als Mensch haben, habe ich Ihnen unsere Box mitgebracht, unsere berühmte HR-Info-Interview-Box. Die bestücken wir für jeden Gast mit etwas ganz Besonderem. Vielleicht machen Sie einfach mal auf.
Okay, legt was drin. Sieht erstmal aus wie ein Mobilfon.
Ja, das ist mein Handy. Ich habe Ihnen Töne mitgebracht, beziehungsweise etwas Musik. Mhm. Klicken Sie mal bitte auf den ersten, auf den ersten Button. Haben Sie das erkannt?
Das erkenne ich sofort. Das ist eine mir ganz liebe Melodie von einem Film, wo ich die Freude und die Ehre hatte, mitzuwirken. Das ist ein Film von Werner Herzog, den wir gemacht haben in ehemalig Britisch-Guyana.
Also The White Diamond hieß der Film.
Guyana, ein White Diamond, mhm. Wo es darum ging, ein Luftschiff über den Dschungel und über die Cailleteur-Wasserfälle steigen zu lassen und einen traumatisierten britischen Luftfahrtingenieur.
Sie haben sich selbst gespielt, ein Arzt, ne?
Ja, ich habe mich da nicht gespielt. Ich war da als Notfallmediziner, damit da nichts passiert, weil der Hintergrund der Geschichte ist ein bisschen gruselig. Es gab schon mal so ein Luftschiff, das ist abgestürzt mit Dieter Plage, einem bekannten deutschen Tierfilmer. Und dieser Ingenieur, der das Luftschiff gebaut hatte damals, war psychisch traumatisiert. Und das wurde in diesem Film neu bearbeitet. Und damit nicht wieder etwas passiert, war ich als Notfallmediziner da. Mhm. Aber da ich auch gelegentlich etwas klettere und die Cailleteur-Wasserfälle da in tosend hinabstürzten, hatte Werner Herzog dann die Idee, ich könnte mich ja an einem Seil 250 Meter freier Fall da mal runterlassen mit einer Kamera hinter die Cailleteur-Wasserfälle filmen und die Millionen Mauersegler, die dort immer verschwinden, die dort ihre Nester haben, aufnehmen. Und das ist diese Passage, die auch in dem Film herkommt. Aber es war ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung und auch nette Erinnerung. Dankeschön.
Ich habe mir überlegt, Sie sind ja auch äußerlich ein Typ, dem man sich gut im Film vorstellen kann. Also Sie sind von großer Statur, Sie haben ein markantes Gesicht. Also deswegen klicken Sie doch mal auf das nächste. Ich hätte nämlich einen anderen Vorschlag, wo Sie mitspielen könnten. Sie gucken skeptisch.
Ja,
das
also
kennen Sie nicht,
nee,
oder? Nee,
also zumindest zündet bei mir jetzt nicht direkt irgendeine Assoziation, wie bei dem ersten Musikstück.
Also das war die Titelmelodie von MASH, eine tragikomische US-Fernsehserie aus den 70ern. Und die spielte nämlich in einem mobilen Feldlazarett der US-Army während des Koreakriegs.
Melodie hatte ich nicht präsent.
Das lief auch bei uns. In dem Film spielte Humor eine große Rolle als Mittel, um eben die Gräuel des Krieges verarbeiten zu können. Wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, es gäbe eine Neuauflage von MASH und diesmal soll diese Feldlazarett-Serie in Syrien spielen und Sie würden eine Anfrage kriegen. Würden Sie da mitmachen, mitspielen als Arzt?
Also ich würde mir das Drehbuch sehr genau angucken. Wenn es eine Dokumentationsfilm wäre, wo zumindest die gesellschaftlichen Verhältnisse und wie gesagt dieser emanzipative Aspekt und der emanzipative Impetus auch eine Würdigung erfahren würden und nicht nur irgendwie Gemetzel oder Splatter oder sowas, ja, dann würde ich mir das überlegen. Aber ich würde schon sehr aufs Drehbuch gucken.
Okay, dann noch der letzte Button.
Ist doch Schwarzwaldklinik, ja?
Genau. Auch da könnten wir uns ja mal vorstellen, es wäre eine neue Staffel geplant, in der man jetzt die Rolle eines Arztes besetzen will, ein humanitär engagierter Arzt, der immer mal wieder aus Krisengebieten zurückkommt in die Schwarzwaldklinik und dann in der Heimat damit klarkommen muss, dass er wieder ganz normale Patienten mit ganz normalen Wehwehchen behandeln muss. Aber er macht es, um letztendlich das Geld, das er dort verdient, für humanitäre Zwecke in Kriegsgebieten einzusetzen. Würde Sie so eine Rolle reizen?
Ach nee, also spontan, da bleibe ich doch lieber bei der Realität. Das muss man nicht irgendwie, das hört sich nur ein bisschen zu schmalzig an.
Wie wäre es denn, wenn Sie Ihren eigenen Dokufilm drehen würden über Ihre Erfahrungen und das, was Sie erlebt haben in Syrien? Wäre das für Sie vorstellbar? Damit könnten Sie Öffentlichkeit schaffen.
Also damit stoßen Sie ein offenes Tor noch weiter auf. Wir haben tatsächlich hier mit einigen Leuten, die in Sachen Film aktiv sind, wurde das schon an mich herangetragen und angeregt.
Aha.
Warum wir nicht einen Film machen, vor allem über Hervasor, also den kurdischen Roten Halbmond und die gesellschaftlichen Veränderungen da oben. Weil da gibt es tatsächlich natürlich, das wäre hochspannend und wirklich berichtenswert. Ich habe dort Menschen kennen, schätzen, gelernt und die sind mir ja wirklich zu Freunden geworden, die da unten stehen, die sagen, meine ganze Familie ist auf der Flucht. Ich habe kleine Geschwister, die sind nach Deutschland zum Beispiel, aber ich gehe hier nicht weg. Ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen. Ja. Das sind Leute, die verdienen nicht nur den persönlichen Respekt, sondern die wären auch wert, eine dokumentarische oder filmische Aufmerksamkeit zu genießen.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Michael Wilk. Arzt aus Wiesbaden, der in den vergangenen Jahren immer wieder zu Hilfseinsätzen in Syrien war. Das war hr-info, das Interview, den Podcast und alles, was Sie wissen müssen zu dieser Sendung, finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.